Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom HDW Off the Record Podcast. Wenn es um Beziehungen zur Europäischen Union geht, um Freihandelsabkommen, um die Verhandlungen mit Indien oder aktuell um Zollfragen mit den USA, dann führt kaum ein Weg an meinem Gast vorbei, an der Helene Budliger-Adieda. Sie hat als Sekretärin im Aussendepartement angefangen, hat dann in Nigeria, Kuba, Peru und Kolumbien geschafft, hat berufsbegleitende Betriebswirtschaftsstudium in Bogota absolviert und ist dann später Botschafterin in Südafrika und Thailand. Heute steht sie an der Spitze vom Staatssekretariat für Wirtschaft, kurz SECO. Viele beschreiben sie als pragmatisch, unaufgeregt und lösungsorientiert. Andere sagen ganz einfach, sie ist eine Macherin. Die Helene Budliger-Adieda war Gast im HDW Business Club, wo das Gespräch vom Publikum aufgezeichnet worden ist. Mein Name ist Michael Köhn.
Fangen wir vielleicht an mit dem klassischen Lebensweg oder eben nicht klassischen Lebensweg. Sie sind in Dübendorf aufgewachsen. Wie schwierig ist das?
In Dübendorf?
Ja.
Überhaupt kein Problem. Also zu meinen Zeiten war das tatsächlich noch so halb ein Dorf.
Ja.
Heute muss ich sagen, ich bin dann mit 18 ins Tessin gegangen, auf Genf und dann auf Nigeria. Von dort her bin ich dann eigentlich nur noch zu Besuch bei den Eltern. Und bin selber jetzt ein bisschen verschrocken, wie das Dübendorf aussieht. Aber damals war das wunderbar. Dann auch vom Greifensee. Mhm. Wenn man über den Berg gegangen ist, war man in Zürich. Also überhaupt nicht schwierig. Der Givaudan. Ist dort. Manchmal hat es ein bisschen nach Erdbeere oder so geschmeckt.
Das ist ja auch nicht so schlimm, oder?
Ja, es war ein bisschen penetrant. Nein, aber es war dann ein bisschen penetrant, wenn man den ganzen Tag so den Erdbeergeschmack im Dorf hatte. Aber damals war es wirklich ein Dorf.
Sie sind mit 18 schon raus, haben Sie jetzt gesagt, quasi in die Welt raus ein bisschen?
Ja, also ich habe eigentlich lange nicht gewusst, was ich machen soll. Wegen dem bin ich auch, ich habe nicht unbedingt studieren damals und wegen dem bin ich dann in die Handelsmittelschule gegangen. Und auch dort habe ich so irgendwie nicht so gewusst, was ich machen soll. Und dann hat es aber in der Handelsmittelschule hat man eine Schnupperwoche müssen machen. Und die habe ich dann in einem Hotel gemacht an der Rezeption. Das habe ich super gefunden. Und dann habe ich eigentlich gedacht, dass ich in eine Hotelfachschule gegangen und habe dann aber noch das Italienisch und das Französisch. Französisch war gar nicht mein Lieblingsfach gewesen. Das wollte ich einfach perfektionieren und wegen dem habe ich dann so Stage gemacht, zuerst im Tessin in einem Hotel und dann in Genf und dann bin ich eigentlich entschlossen gewesen, ins Hotelfach zu gehen und habe dann aber ein Inserat gesehen, damals, oder? In der Zeitung. Wollen Sie im Ausland arbeiten? Und dann habe ich gerade noch damals hat man so eine Mappe gehabt, wo man sich beworben hat.
Jetzt vergilt noch
und so. Ja. Nein, aber ich habe einfach noch eine vorhin gehabt und dachte, ja, jetzt bewirbe ich mich mal dort. Ich war eigentlich gar nicht so genau gewusst, oder? Also einfach im Ausland, im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten und habe dann dort, ohne dass ich mich so richtig informiert habe, einen Job bekommen. Bin dann nach einem Einsatz in Bern, wo man so ein bisschen vorbereitet worden ist, erster Posten im 86 Lagos, Nigeria.
Also eigentlich gerade um eine Ecke und so ein bisschen ähnlich wie bei uns.
Nein, es ist, oder, 86, heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber ich bin dann verzweifelt in der ganzen Schweiz von Buchhandlung zur Bibliothek, um irgendetwas zu lesen über Nigeria, weil das hat ja niemand gekannt, oder? Und habe nichts gefunden. Und damals hat sie dann noch so Postenberichte geschrieben, da hat man die Postenberichte gelesen. Wobei man muss sagen, oder, die hat man dann primär auch so in den Botschaften geschrieben, so alles ist furchtbar, damit man eine möglichst hohe Zulage bekommen hat, oder? Wenn die Zentrale dann das gelesen hat, also ziemlich erschreckend war. Und so bin ich dann halt als damals 20-Jährige auf den Flüger und habe dann in Lagos angefangen auf der Botschaft.
Vielleicht hätten Sie ja auch im Hotel können, eigentlich ins Ausland. Was ist denn das gewesen, wo Sie gesagt haben, nein, doch nicht Hotel, ich nehme
ja,
den Weg?
Ja, in Genf hatte ich einen Chef, das war ein Algerier. Und der hat mir dann einmal so gesagt, dass du machst einen super Job und so. Und das wäre gut, wenn du in die Hotelfachschule gehst. Aber halt eben 80er Jahre als Frau, das kannst du gerade vergessen, eine internationale Hotelmanager-Karriere, das machen nur Männer. Mhm. Und das hat mir dann schon ein bisschen zu denken gegeben. Und dann, wie gesagt, ist einfach Kommissar Zufall, habe ich das Inserat gesehen, wollen Sie im Ausland arbeiten? Und dachte, ja, wieso nicht?
Und das Richtige war ganz offensichtlich bis heute?
Ja, also ich habe dann gedacht, ich mache jetzt das für, ich bin 20 Jahre, ich mache das für ein paar Jahre, das ist ein Abenteuer. Und es ist natürlich so ein bisschen, Ich glaube, es ist typisch für mich, ein Abenteuer, aber gleich mit einem schweizerischen Arbeitgeber, auf der schweizerischen Botschaft.
Gewisse Stabilität und Sicherheit.
Also
gewisse,
nein, und umgeben von Schweizer. Ja. Also wir haben natürlich schon einiger ionisches Lokalpersonal gehabt, aber es war so irgendwie die richtige Mischung für mich, zwischen so ein bisschen Abenteuerlust ins Ausland gehen, etwas erleben, aber doch nicht total verrückt einfach losziehen und etwas probieren. Mhm.
Und dann sind Sie an weitere Stationen gegangen. Wie müssen Sie das vorstellen? Kann man da wählen denn oder wird man da geschickt?
Also zu den Zeiten, wo ich das gemacht habe, als, sage ich einmal, junges Fräulein, oder? Damals war man ja noch Fräulein, hat man also nicht können auswählen. Und man hat auch nicht gewusst, ob man für 2 Jahre geht, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, sondern man hat dann einfach irgendwann einen chiffrierten Telex bekommen, was es geheissen hat. Also ich sehe das heute noch vor mir, weil ich habe dann einmal, ich habe nicht so viel zu tun in Lagos und ich habe dann einmal so einen Funkkurs gemacht, weil, oder, 80er Jahre. Mhm. Also der Botschafter hat nur angerufen, wenn wirklich die Hütte brennt hat, weil die Minute hat 14 Franken gekostet und es ist dann gar nicht sicher gewesen, dass man durchgekommen ist. Und dann haben wir also gefunkt und den Diplomatenkurier gehabt mit damals Swissair. Und irgendwie ist mir dann ein bisschen langweilig und dann habe ich so einen Funkerkurs gemacht und dechiffriert und so. Und dann hat das immer angefangen, wir beabsichtigen und so. Und dann hat man gewusst, oh, jetzt kommt eine Versetzung. Mhm. Und dann hat man irgendwann gesehen, aha, ah, es betrifft die Person. Und dann hat man irgendwo gesehen, wann und wohin. Und ich konnte natürlich dann meine eigene Versetzung können, dechiffrieren und die war dann Kuba gewesen.
Eben, als nächstes sind Sie auf Kuba gegangen.
Ja, nach etwa 2 Jahren, ja. Ich habe dann nochmal nach einem Jahr, dort bin ich fast ein bisschen verschrocken, einen temporären Einsatz gemacht in Islamabad, Pakistan. Und dachte, um Gottes Willen, von Lagos nach Islamabad, das wäre jetzt ein bisschen her gewesen. Aber ja, Kuba bin ich eigentlich mit viel Optimismus gegangen. Es ist allerdings schwierig gewesen. Es ist eine Insel, eben, man ist eigentlich isoliert. Damals sind, zu meiner Zeit, sind die Russen dann, also der Gorbatschow ist auf Besuch gekommen und hat dann gesagt, wir sind jetzt da in einer anderen Welt, wir können jetzt euch nicht mehr Erdöl und Gas und so liefern. Und es ist, also versorgungsmässig, eine sehr schwierige Zeit gewesen. Und man ist wirklich auf dieser Insel gewesen und hat nicht mitbekommen, was auf der Welt läuft.
Und was hat Sie denn fasziniert? Ist es, ich sage, das Land als solches? Oder sind es die Menschen gewesen, die man damit zu tun hat? Oder doch schon Politik damals?
Ja, also Politik hat man natürlich gesehen, dass wahrscheinlich Kommunismus nicht das allein glücklich machende ist. Es ist natürlich gleich. Ich meine, Fidel Castro war ein Superstar. Ich meine, Anlass, wo der Fidel war. Ich kann mich erinnern, bei der französischen Botschaft «Gat doch schüe», ist der Fidel vor mir durchgelaufen mit seinen Bodyguards. Das waren ja alles Frauen. Das war natürlich schon faszinierend für jemanden aus Dübendorf. Ja. Aber wie soll ich sagen, es war so eine Mischung, oder? Damals war Kuba zum Beispiel in Sachen Medizin sehr führend. Da haben sie also mexikanische Assistenzärzte gehabt, die ihre Spezialisierung in Kuba gemacht haben. Es war die Zeit vom Angola-Krieg. Ich kann mich erinnern, man war also ständig überwacht und mein Nachbar, also in meiner Dienstwohnung gegenüber, der ist dann mal irgendwann von dem Angola-Krieg zurückgekommen und hat da seine russische Maschinengewehre über sein Bett aufgehängt und so. Also ja, es ist völlig eine andere Welt gewesen. Ich glaube, was einfach super ist, ist trotz aller Schwierigkeiten die Herzlichkeit von den Kubaner, Kubanerinnen. Aber gleichzeitig hat es einem dann auch ein bisschen genervt, weil sie völlig weltfremd waren, oder? Die haben irgendwie das Gefühl gehabt, Kuba ist, oder? Sie sind ja abgeschnitten gewesen von allen Informationen, also worden, oder? Und die haben wirklich das Gefühl gehabt, das kubanische Essen ist das Beste dabei. Also, wow, no. Also wirklich nicht. Jeden Tag Reis und Bohnen und Chicken und so. Aber nein, es ist eine faszinierende Zeit gewesen. Aber ehrlich gesagt, nach Lagos, wo man doch einen Swissair-Flug gehabt hat, viele Expats, wo man, wenn einmal wirklich, wenn man den moralisch gehabt hat, hat man 6 Stunden Stunde auf Zürich fliegen. Wir haben damals die Tickets mit lokaler Währung können kaufen. Das hat nichts gekostet. Und dann sitzen sie auf dieser karibischen Insel, weit weg von allem. Es war erstaunlich tough gewesen, muss ich sagen. Ich habe mir das schon ein bisschen anders vorgestellt.
Und dann sind sie aber auf dem amerikanischen Kontinent geblieben, oder? Ich glaube, nach Peru sind sie dann gegangen.
Oder der Deal war eigentlich mit meinen Eltern gewesen, dass ich dann an die Hotelfachschule gehe. Und dann hat mir Seda San Francisco angeboten. Und dann habe ich gefunden,
nicht
und meine Mutter hat gesagt, nein, jetzt bist du 4 Jahre, habe ich da immer angerufen und gesagt, dass du jetzt noch nicht kommst und so. Also jetzt musst du dich entscheiden. Und dann habe ich dann doch gedacht, San Francisco, das will ich jetzt einfach machen. Und habe dann 2 Jahre in San Francisco gemacht und habe dann aber auch gemerkt, dass wenn ich jetzt das weitermache, dann kann ich nicht Sekretärin bleiben, weil ich habe auch gemerkt, dass ich besser ausgebildet war als gewisse von meinen Kollegen in der Konsularkarriere und habe mich dann entschlossen, den Übertritt in die Konsularkarriere zu machen.
Und da müssen wir einen Kurs machen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Einen Brief?
Es gibt eine Aufnahmeprüfung, genau wie beim diplomatischen Concours. Die habe ich nicht müssen machen, weil ich 6 Jahre im EDA schon war und eine gute Leistungsbeurteilung hatte. Aber man macht dann einen Einführungskurs in Bern, weil es wird häufig unterschätzt, oder? Sie machen dann von Visa über Pass, über ID, über Sozialfürsorge. Damals haben wir noch Militärpflichtersatz müssen einkassieren, AHV-Berechnungen machen und dann den Konsularschutz, oder? Sehr anspruchsvoll, wenn jemand im Gefängnis ist oder einen Unfall hat oder irgendetwas, kein Geld mehr. Und es ist ein sehr intensiver Beruf und da macht man 3 Monate und dann macht man einen Stage und den habe ich in Straßburg gemacht. Ich wollte dann nicht so weit weg gehen, nach 3 Posten weiter weg und so, ja.
Und irgendwann sind Sie in Peru gelandet. Und stimmt es, dass Sie dort Ihren Mann kennengelernt haben?
Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, nachdem ich nach 3 Einsätzen, wo ich weiter weg bin von Familie und Freund, habe ich dann das Straßburg sehr genossen. Und wäre eigentlich da gerne in der Nähe geblieben und hat dann einen Versetzungsbrief bekommen, der geheissen hat Peru. Und dann muss ich sagen, habe ich zuerst mal der Mutter angerufen und mal eine Runde gebrüllt. Und habe dann, weil Peru damals, Terrorismus, das Land war wirtschaftlich am Boden gewesen. Ich habe von allen, nach dem Stage einfach der schlimmste Posten gehabt. Meine Kollegen sind auf London, Los Angeles, Nizza, weiss der Teufel was. Und alle haben mich so gesagt, du gehst auf Lima. So, oder? Und,
Strohversetzung, ja. Kann ich mir das vorstellen.
Und ich muss sagen, von San Francisco habe ich eben mal müssen, auch wieder so einen temporären Einsatz machen und habe es einfach nur furchtbar gefunden. Die Stadt hässlich. Die Situation schwierig, die Unsicherheit, Bomben sind losgegangen, Cholera damals in der Stadt selber, das Restaurant leer oder kein Restaurant. Und da hatte ich schon nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Und dann, wie das Leben so ist, etwa 3 oder 4 Wochen, als ich dann in dem Lima angekommen bin, habe ich dann meinen Mann kennengelernt beim Gleitschirmfliegen.
Ja, das stimmt, beim Gleitschirmfliegen.
Ja, das stimmt. Und er hat dann natürlich nachher Peru super gefunden.
Machen Sie das heute noch Gleitschirmfliegen?
Nein. Ich muss sagen, ich bin von einer Kollegin. Ich habe eigentlich Höhenangst.
Nicht ideal beim Gleitschirmfliegen?
Ja, es geht noch, weil es ist wirklich Fliegen. Es ist nicht abgumpen aus dem Flieger. Aber ich hatte eine Kollegin, das war ihr grosses Hobby, der Botschaft. Wir sind zusammen zur gleichen Zeit angekommen. Sie war verheiratet, ich war ledig. Und sie hat dann gesagt, ja, wir haben eine ganz lässige Gruppe von Peruanern. Alles Gleitschirmpilot, komm doch auch mal mit und so. Und dann hat es dort noch einen Schweizer gehabt, der leider jetzt verunglückt ist, tödlich. Der Franz Schilter, das war der Instruktor, der Schweizer, der allen Peruanern das Gleitschirmfliegen beigebracht hat. Und der hat mich dann gequatscht, ich sollte auch mal so einen Kurs machen und so weiter und so fort. Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht. Aber das Traurige ist, dass meine Bürokollegin dann auch tödlich verunfallt ist, als ich schon in Kolumbien war. Und das war dann für mich klar, dass
ich das nicht mehr mache. Ja. Für noch schnell, also Gewerbekongress vom Schweizerischen Gewerbeverband sind sie ja auf der Bühne, sie haben auch Talk und dort haben sie gesagt, sie haben heute Hochzeitstag oder sie sind geworden. Das war Anfang Mai gewesen.
Ja.
Und sie verbringen den Hochzeitstag zu oben irgendwie mit einem Vortrag, aber der Mann darf immerhin mit und dann können sie zusammen essen.
Nein,
also ist es ein bisschen sehr salopp wahrscheinlich.
Also mit, er hat einfach gesagt, ja, dann komme ich jetzt halt mit.
Ja.
Ja. Also ist nicht, er hat dürfen mitkommen, er kann immer mitkommen.
Aber ist das ein bisschen Schicksal, das man hat? Also Schicksal oder einfach, dass die Zeit halt sehr eng ist? Denn?
Nein, gut, ich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich einen sehr flexiblen Mann habe, der sich selber sehr gut beschäftigen kann und sich schon ein bisschen Sorgen macht, wenn ich dann die ganze Zeit daheim bin, irgendwann öfter das gut kommt. Nein, wir sind beide immer berufstätig gewesen, wir sind, oder im Ausland ist das eigentlich viel schwieriger für den Partner. Mein Mann hat sich immer müssen komplett neu erfinden. Ich konnte am Montag ins Büro gehen, auf die Botschaft. Und natürlich ist jedes Land anders, aber so der Seda ist Seda und Büromöbel sind alle gleich und wie soll ich sagen, Pass machen ist auch gleich und von dort her ist es für Partner sehr viel Partner, Partnerinnen sehr viel schwieriger und von dort her bin ich einfach froh, dass ich einen Mann habe, der viele Hobbys und Interessen hat, der sich selber beschäftigen kann und der durch seine Hobbys unter anderem Gleitschirmfliegen einfach schon angekommen ist. Zum Beispiel, wir sind dann zusammen auf Kolumbien und der hat eigentlich schon Kollegen gehabt vom Gleitschirmclub, oder? Wo er schon geschrieben hat, ich komme dann und so. Ja, nein, wir haben das bis jetzt gut gemanagt und eben, ich glaube, es schwieriger wird, wenn ich dann vielleicht
wenn Sie nicht mehr daheim sind,
arbeite.
Ja. Dann fliegt er dann noch mehr, je nachdem.
Nein, und mein Mann oder, ist eingebürgerter Schweizer, der findet das Land mega. Der sagt, oh, wenn ich in so einem Land auf die Welt gekommen wäre. Und wir stimmen immer abstimmen. Mein Mann interessiert sich. Er weiss wahrscheinlich mehr über die Schweiz und das politische System, Geografie und so weiter als viele Schweizer. Und er findet das gut, dass ich für die Firma Schweiz arbeite.
Sehr schön. Firma Schweiz, 22 sind Sie Seco. Direktorin wurde. Wo sie dort damals gewählt worden sind, hat es Stimmen gegeben, so, kann ich das, was bringt die eigentlich mit und lenkt das? Ich sage es ein bisschen, das Rüstzeug, das sie hat. Heute tun sie ja komplett anders. Nervt sie das?
Überhaupt nicht. Also mein Mann findet das nicht gut, oder? Also der hat sich sehr aufgeregt, aber es hat ja geheissen, schmuddelige, oder was haben sie meinem Chef gesagt? Schmuddelige Personalpolitik, wie kann der nur und so. Das hat mein Mann wahnsinnig aufgeregt. Ich habe das eher soll ich sagen, denkt, ja, das ist gut, dann sind mal die Erwartungen nicht so hoch. Nein, ich hätte es schwieriger gefunden, wenn ich so in den Himmel hochgelobt wurde. Also jetzt finde ich es eigentlich ein bisschen schwieriger, weil überall
jetzt werden sie überall gelobt, oder?
Ja, das finde ich, also ich bin auch typisch Schweizer, ich kann nicht so gut mit dem umgehen und so. Nein, ich bin lieber der Underdog. Das ist die Rolle, die ich schon, wenn sie meinen Lebenslauf anschauen, oder? Verwaltungssekretärin und nachher bin ich die oberste Chefin von allen Botschaftern. Dort haben alle gesagt, Galmirei hat einfach eine Frau wollen, unbedingt, weil ich die erste Frau bin, Amtsdirektorin. Und sie hat eine wollen, wo sie kann Pushover, oder? Wo sie dann kann sagen, was sie will. Das war dann nicht so gewesen. Das war auch nicht der Grund, warum mich die Altbundesrätin Galmirei angestellt hat, sondern sie wollte mal jemanden haben, wo das Auslandgeschäft kennt und gleich ein bisschen betriebswirtschaftlich versteht, was wichtig ist.
Als Seco-Direktorin ist das ein bisschen ein Haifischbecken. Wie müssen wir uns das vorstellen? Oder, haben Sie sich von Anfang an wohl gefühlt?
Ja, wie soll ich sagen, nach 36 Jahren ist es mir schon nicht, ist nicht einfach so, dass man den Schalter umstellt und sieht, da hat eine andere Kultur als das Wirtschaftsdepartement und das Seco. So die ersten paar, also ich weiß auch nicht, Sie kennen offenbar meinen Chef, der war ein paar Mal da gewesen, das geht sehr strukturiert. Also die erste Amtssitzung, die ich antraben musste, und das ist fast ein bisschen wie eine Bundesratssitzung, da haben sie so Traktandum 1 bis 17 und oder, das Mandat vom Seco ist sehr breit, und dann ist das so zack, zack, zack. Hinten steht die Information, Richtungsentscheid, und dann geht man da so durch. Und mein Chef ist extrem dossierfest. Da habe ich schon mal so kurz ein bisschen leer geschluckt und gedacht, ist das viel? Weil die Aussenpolitik, das ist etwas viel weniger Fassbares, oder? Wenn Sie Aussenpolitik machen, dann können Sie nicht nach betriebswirtschaftlichen quasi Zahlen sagen, jetzt haben wir etwas erreicht. in einem Land XY. Das ist eine viel fluidere Angelegenheit als Arbeitsmarktpolitik oder Handelspolitik. Und das ist schon eine Umstellung gewesen. Und ich bin natürlich extern gewesen, oder? Im EDA, nach 36 Jahren, hat mir niemand etwas vormachen können. Ich meine, FC nicht all, da nicht all. Insbesondere wegen meiner Karriere, oder? Also, wir haben auch natürlich die Assistentinnen dann nichts mehr vormachen können. Aber, ja, dann kommen sie halt dort und dann sind sie halt nicht, kennen sie nicht alle unwritten Stories im Amt, oder? Und, aber also, ich muss sagen, ich bin sehr herzlich willkommen geheißen worden. Ich habe mich immer getragen und unterstützt von meinem Chef gefühlt und von seinem Team. Und von dort her, und ich muss auch sagen, oder, ich bin in einer Krisenzeit dort reingekommen. Also, man hat gar nicht gross Zeit gehabt, zu überlegen, ja, wie fühle ich mich jetzt und so, sondern es ist einfach go, go, go. Oder?
Ist das auch ein Vorteil wahrscheinlich, oder?
Also ich habe ja, oder ich habe mich im Ende 21 beworben. Ich bin aus 3 Jahren Krisenmanagement Covid auf der Botschaft in Thailand, oder? Eine von der, wie soll ich sagen, anspruchsvollsten Communities, wobei ich es sehr gut hatte mit den Auslandsschweizern. Wir haben Tausende von Leuten Feriengäste müssen repatriieren etc. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt komme ich in das Amt, wieder schön brav in der Schweiz. Oder damals sind Zahlen aufgegangen, oder? Historisch tiefe Arbeitslosigkeit, Wachstum, neue Stellen, alle sind optimistisch gewesen, jetzt haben wir endlich das Covid. Und angefangen tatsächlich habe ich dann im August 22, und ich meine, ich bin dort reingekommen, Sanktionsteam, 8 Leute, oder? 8'000 ungeöffnete E-Mails, das war so etwa der erste Schock gewesen. Und nachher ist das weitergegangen, oder? Und nachher wissen sie genau, der Herbst, Energiekrise, haben wir noch, können wir heizen, alle sind auf 19 Grad, muss der Bundesrat oder alle Volkswirtschaftsdirektoren ganz aufgeregt, müssen wir dann entscheiden,
ob Sauna noch dürfen,
Strom haben und den Fitnessclub und den und am Dienstag und am Mittwoch und so. Also sehr, sehr schwierige Zeit und der Druck hoch bei Sanktionen, der Druck hoch bei der Kriegsmaterialgesetzgebung, oder? Also unsere, ich meine, plötzlich werden sie demarschiert von europäischen Freunden, die ihnen sagen, hallo, was macht eigentlich die Schweiz? Wieso können wir jetzt die Leo 1 und 2 nicht weitergeben, etc. etc. Also es ist, ich muss sagen, anspruchsvoll gewesen, aber in dem Sinn gut für mich, weil dann wissen sie ja gerade, was sie sich nützlich machen können.
Und wie fest können Sie sich einbringen, so als Chefin? Also, das ist ja ein Riesenapparat. Also, wir müssen uns das vorstellen. Also, wie viel von der Frau Pudligard jeder ist jetzt im Seco?
Also, es ist definitiv ein Teamsport. Ich meine, wenn Sie schauen, also, ich meine, ich glaube, niemand weiss, was wir alles machen, oder? Also, wir haben da so Trauweien, wo auch ich ein gewisses Zeitchen gebraucht habe, bis ich sie entdeckt habe. Also, Leute, die sehr wichtige Sachen machen, aber die jetzt vielleicht nicht gerade in Verbindung gebracht wird mit dem SECO. Ich weiss nicht, ob Sie wissen, dass die Schweizerische Akkreditierungsstelle im SECO ist, ob Sie wissen, dass wir Produktensicherheit bei uns haben, dass ich auch Leute, die so blinde Testkäufe machen bei Babyschwimmen, von diesen berühmten Anbietern, oder, online für 3,59 Franken. Und dann testen, ob die unseren Sicherheitsanforderungen entsprechen. Bei uns gibt es die Arbeitslosenversicherung. Und dann natürlich die klassische Handelsdiplomatie, multilateral, plurilateral, bilateral. Dann haben wir die Chefökonomen, das Handelsamtsblatt wird bei uns produziert, CIMAP, also Beschaffungsplattform, etc. etc. Standortförderung, KMU-Politik, neue Raumordnung, also mit Raum, da sind wir nicht federführend, aber sind wir auch dabei, neue Regionalpolitik, etc. etc. Also es ist ein sehr breites Amt, es ist ja logisch, dass ich nicht alles kann machen. Ich glaube, meine Stärke ist, dass ich jetzt die Geschäftsleitung neu aufgestellt habe. Ich meine, als ich angefangen habe, hat man halt schon so noch die Zusammenlegung Biga-Bavi, hat man noch ein bisschen gespürt, oder? Und ich glaube, meine Stärke ist, dass ich jetzt das Managementteam am Baut haben, aufgebaut haben, wo wir jetzt wirklich langsam zu dem One-Seco werden. Und ich interessiere mich auch für alle Themen. Also es ist nicht bei mir so, dass ich nur gerne das Internationale mache, weil ich das ist, was ich am besten kenne. Und ich glaube, von dort her ist das vielleicht meine Stärke. Nicht alles. Ich kann auch gut delegieren. Und wenn es sein muss, kann ich aber auch in die Tiefe hineingehen in einem Dossier, wenn es dann das braucht.
Bevor wir in den inoffiziellen Teil gehen, noch schnell etwas, was ich gelesen habe. Sie haben gesagt, wir haben die Balance verloren. Und gemeint ist Regulierung und Bürokratie. Das ist etwas, was immer wieder bei Ihnen aufkommt. Also, ich sage das Bürokratiemonster.
Ja, nein, also ich habe einfach das Gefühl, oder wenn Sie Seco anschauen, wir haben das mal, wie wir sind für das, also die Umsetzung vom Unternehmensentlastungsgesetz zuständig. Wir haben Digitalisierung, also die EasyGov-Plattform ist bei uns. Wir haben das KMU-Forum, wo Seco zuständig ist, wo wir auch einen Bürokratiemonitor machen. Man muss ich Ihnen sagen, das sagen Ihnen Firmen nur schon, wenn sie Bürokratiemonitor-Umfrage machen, das ist Bürokratie. Also es ist einfach ein omnipräsentes Thema. Gleichzeitig hat Seco einen Auftrag, der sagt, wir müssen nachhaltiges Wachstum fördern. Also nicht Wachstum, sondern nachhaltiges Wachstum. Wir haben viele Kollegen bei uns, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit ganz breit beschäftigen. Und ich sehe einfach die Dilemmas ständig, oder? Ich höre Firmen, die sagen, ja gut, es ist jetzt noch nicht so schlimm bei uns wie vielleicht bei anderen, aber irgendwie spürt
macht's man, auch dass, nicht
denn, dass, ja. dass der Wildwuchs einfach da ist. Und von dort her, und dann probiert man etwas anzugehen. Und dann merkt man einfach, wie komplex das alles ist und dass einfach Gesellschaft verschiedene Ansprüche hat und dass man vielleicht beim einen oder anderen Mal halt irgendwie falsch abgebogen ist und dann der eine oder andere Anspruch zu fest gewichtet hat und dann stimmt einfach die Balance nicht mehr. Und ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir ganz ehrlich über diese Sachen reden müssen. Oder es ist ein bisschen wie Globalisierung. Ich meine, ich gehöre zu dieser Generation, die auch denkt, Globalisierung ist etwas Positives für alle, bis wir gemerkt haben, aha, nein, für das Klima vielleicht nicht unbedingt. Sie haben auch nicht alle gewonnen bei dieser Globalisierung. Also sind wir irgendwie dort, haben wir vielleicht etwas falsch gewichtet. Wenn Sie jetzt Deutschland anschauen mit der Energiewende, bin ich auch nicht ganz sicher, ob wir die richtige Güterabwägung gemacht haben. Aber am Schluss, gut, das ist auch nicht unsere Sache. Es ist das deutsche Volk und die Regierung, die das muss entscheiden. Aber es ist einfach wahnsinnig komplex geworden. Und es ist gar nicht mehr so einfach, einfach zu sagen, ja gut, also jetzt gehen wir mal intern, sage ich, wir müssen jetzt einen Frühlingsputzen machen. Und einfach halt wahrscheinlich kleine Schritte, weil der grosse Wurf ist wahrscheinlich schwierig. Ist wahrscheinlich schwierig. Wir sind ja auch als Land längst nicht einig, oder? Wir sind also offenbar durch die Demokratie einfach auch bis zu einem gewissen Punkt Gesellschaft ein bisschen auseinanderdividieren. Interessanterweise, oder?
Aber ist der Frühlingsputz, ist das etwas, was Sie Ihnen anordnen oder probieren anzuordnen?
Nein, das können Sie ja nicht anordnen, sondern was ich probiere, ist erstens mal mit Vorbild, also, oder wenn ich Branchenverbände treffe, dann frage ich, wenn ihr jetzt einen Wunsch hättet, oder? Was wettet ihr? Und dann kommt ganz unterschiedliches, also Sachen, die ich auch vorne weiss, das wird unmöglich sein. Aber dann, wenn etwas angetragen wird und ich denke, gut, das ist im Einflussbereich vom Seco, dann probieren wir halt die Sachen an die Hand zu nehmen. Und es ist wirklich auch da ein Teamsport. Ich tue alle im Team encouragieren, dass wenn sie etwas sehen, dass sie den Böllen aufnehmen und probieren, wie beim Rugby quasi, über eine Ziellinie zu kommen. Und das wird alle brauchen. Weil das nützt nichts, oder? Wenn wir im Seco auf einer Insel probieren, irgendetwas zu erreichen und andere machen da nicht mit und das Parlament tut nach jeder Session wieder reglementieren. Ich habe auch Verständnis, oder? Politiker werden sie, weil sie Probleme lösen wollen. Was ist das Instrument des Politikers? Regulieren. Also auch dort, oder? Müssen wir halt mal, glaube ich, müssen wir ein bisschen ehrlicher miteinander reden.
Und auch immer nur 4 Jahre vorausschauen, oder? Bis zu den nächsten Wahlen oft. Der Politiker.
Ja, ich weiss nicht, ob das in der Schweiz stimmt. Also die meisten bleiben ja nicht nur 4 Jahre. Und es hat eine gewisse Beständigkeit, oder? Bei uns, würde ich jetzt mal sagen. Auch in der Regierung. Von dort her. Ich weiss nicht, ob das Problem ist. Ich glaube, es ist einfach unendlich schwierig geworden.
Ich finde, schnell zum Schluss von dieser Runde, wie wichtig ist es, wer Ihr Chef ist oder Ihre Chefin? Also, wenn es dann da mal einen Wechsel gibt.
Aha, also ich verstehe mich wirklich als Staatsangestellte. Ich bin auch nicht Mitglied in einer Partei. Von dort her fühle ich mich im positiven Sinn als Technokratin. Ich glaube einfach, was es braucht, ist, dass man sich, also dass man ein Vertrauensverhältnis hat. Und zwar ehrlich gesagt nicht nur mit dem eigenen Vorgesetzten. Also wenn alle 6 Bundesräte immer das Gefühl hätten, ich mache alles falsch, dann wird es irgendwann schwierig. Also ich glaube, es braucht, also man braucht Unterstützung vom Chef oder von der Chefin. Jetzt in meinem Fall, ich habe direkt für 3 Bundesräte geschafft. Die sind, also alle 3 sind in einer anderen Partei gewesen. Ich habe das jetzt jedes Mal angebracht. Ja. Aber es braucht ein Vertrauensverhältnis.
Also gut, wer in Nigeria gesehen, Kuba etc., der kann das wahrscheinlich dann, oder?
Nein, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man ein Rollenverständnis hat. Also Politiker, das Parlament, ich nenne das immer, das sind unsere Aktionäre, oder? Die am Schluss eben das Budget entscheiden, das wir haben. Die geben uns eigentlich den Aufgabenkatalog, wenn man so will. Die Regierung ist eine Art wie der Vorstand, oder? Das Board. Oder der Chef, der direkte Vorgesetzte. Und wir sind die Verwaltung. Und wir dienen natürlich primär am Aktionarat, also am Parlament und natürlich in erster Linie auch am Bundesrat. Und dann im SECO haben sie ganz viele Stakeholder. Ich tue auch immer, wenn ich neue Mitarbeiter im SECO begrüsse, sagen, schaut, also offensichtlich, was wir da machen, ist eigentlich relevant für jeden und jede in der Schweiz, weil wenn wir es nicht richtig machen, hören wir es dann auch. Und von dort, das ist doch eine ultimative Motivation. Dass wir nicht irgendetwas machen, wo alle denken, das ist nicht wichtig und betrifft uns nicht. Also von dort her, das ist das, was mich antreibt.
Gut, jetzt müssen wir stoppen. Aber jetzt sind wir off the record, definitiv.